Ja, geliebter himmlischer Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus, du Vater der Herrlichkeit, ja, wir können nur auf die Knie gehen, über deiner Barmherzigkeit, über deiner Gnade, die uns zuteil geworden ist, dass du uns vor Grundlegung der Welt erkannt hast, bekannt, gerechtfertigt, verherrlicht und begnadigt hast. Herr, wir preisen dich und danken dir, dass du das Wort bist, dass du in uns Wohnung genommen hast und dass du uns regieren darfst in allen Tagen unseres Lebens, im Alltag und auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen und mit unserem großen Ich, das immer wieder leider auf dem Leuchter steht. Aber Herr, du bist derjenige, der gesagt hat, ich werde euch ans Ziel bringen. Und dafür danken wir dir. Und danken dir jetzt auch für das Wort, das unser Bruder Kurt Schneck austeilen darf, in deiner Vollmacht, in deiner Freudigkeit. Wir danken dir, dass er uns so viel Gutes sagen darf und dass es auch in unserem Leben umgesetzt werden darf im Alltag. Wir beten dich an und loben und preisen deinen heiligen Namen. Amen.
Amen. Amen. Vielen Dank, wunderschönen guten Morgen. Ich habe hier noch ein Zitat gefunden, das ich eigentlich schon zeigen wollte. Ich lese es nur kurz vor, es ist auch beim Pfister zu finden gewesen und es ist eines dieser ganz grauenvollen Dinge, die über Juden gesagt wurden. Dass man das einfach, mich bestürzen solche Dinge in einem ungeheuren Maß. Ich verzichte auf alle Gebräuche, Riten, strikte Einhaltung des Gesetzes, auf ungesäuerte Brote und das bei den Hebräern übliche Opfern der Lämmer und auf alle weiteren Feste der Hebräer, ihre Opfergebete, Besprengungen, Reinigungen, Wein, Versöhnungshandlungen und Fasten und Neumonde und den Sabbat und Aberglauben und Lieder und Gesänge und Regeln, die zu halten sind und Synagogen und das Essen, Trinken der Hebräer. Mit einem Wort, ich verzichte auf wirklich alles Jüdische, jedes Gesetz, jeden Ritus, jede Gewohnheit. Das stammt aus einem Glaubensbekenntnis von der Kirche von Konstantinopel. Gell? Und falls ich jemals, und jetzt kommt es wirklich grindig, falls ich jemals absagen und dem Christentum und zum jüdischen Glauben, Aberglauben zurückkehren sollte oder ich zusammen mit Juden beim gemeinsamen Essen oder Festfeiern gefunden werde oder mich insgeheim mit ihnen unterhalte und das Christentum verwerfe, anstatt sie öffentlich zu widerlegen und ihren nichtigen Glauben zu verwerfen, dann soll mich das Schaudern Kains und die Lepra Gehasis treffen. Das ist unglaublich. Wozu Kirche sich zum Teil verstiegen hat, das ist schon heftig. Und die entsprechende Bestrafung, denen ich mich bewusst unterwerfe, und möge meine Seele in der kommenden Welt verflucht sein und möge meine Seele mit dem Satan in die Tiefen niedersteigen. Es ist schon klar, dass man als Christ nicht an dem bleiben konnte, was dem Judentum entscheidend gewesen ist, in der Werkgerechtigkeit und so weiter. Aber in solchen Tönen diese Dinge aussprechen, das ist...
Aber ohne Heiligen Geist.
Ich glaube nicht, dass das von der Kirche her mit viel Geisterfülltheit vorgebracht wurde. So, das wollte ich nur gezeigt haben. Das ist für mich immer so. Und dann möchte ich, ich habe einen Abschnitt noch drinnen, den ich mit euch heute Vormittag besprechen möchte über Lehren des Neuen Testamentes. Die werden im Ersten Testament schon vorbereitet. Ich sage ganz gerne Erstes Testament statt Altes Testament. Als wäre das jetzt überholt, aus und vorbei, sondern es ist der erste Anlauf, den Gott da genommen hat. Nun, man sollte sich einfach im Klaren sein darüber, dass im Ersten Bund, im sogenannten Alten Testament, ganz vieles bereits vorgestellt wird, dass im Neuen Testament nicht mehr wiederholt wird, sondern das wird vorausgesetzt, darauf greift es zurück. Ihr würdet ganz locker feststellen können, dass von der Theologie, von der Lehre über Gott im Neuen Testament gar nicht so sehr viel kommt. Das ist alles im Alten Testament, der ganze Charakter Gottes, überhaupt sein Reden, die ganze Grundlegung für Offenbarung, das ist alles das Alte Testament, diese hunderte Male, wo es heißt, und Gott sprach, und das Wort geschah. Das wird alles im Alten Testament grundgelegt, dieses Faktum, die Tatsache der Offenbarung. Im Neuen Testament wird das nur noch als selbstverständlich vorausgesetzt und übernommen. Aber die Tatsache, dass Gott sich überhaupt offenbarend zu Wort melde, das ist im Alten Testament eine eigene schöne Studie, welche Begriffe da gesetzt werden. Die Offenbarung, der Wesenszug und der Charakter Gottes, das wird im Alten Testament offenbart, 2. Mose 34, Verse 5, 6, ich übrigens, Yahweh steht hier im hebräischen Text. Dieses Bekenntniswort ist kein Bekenntnis des Moses, sondern eine Selbstaussage Gottes. Nicht, die Leute tun immer so, als würde Mose hier ein Bekenntnis sprechen, wo er Gott anrufen würde als gnädig, barmherzig, geduldig, von großer Güte. Nein, es ist eine Selbstaussage Gottes. Ich steht da. Yahweh bin das. Das heißt, Gott selber meldet sich zu Wort. Und noch viele andere Texte mehr, die den Charakter Gottes offenbaren. Gibt es ganze lange Listen, wunderschön zu studieren. Der Weg des Glaubens wird im Alten Testament schon vorgelegt. Wie wird Abraham gerecht erklärt? Durch den Glauben. Das glaubte er Gott und das rechnet ihm Gott zur Gerechtigkeit. Der Weg des Glaubens, der Weg der Sühne durch Opfer wird im Alten Testament schon vorgelegt. Das heißt, es ist alles schon da. Es braucht im Neuen Testament von Christus nur mehr erfüllt zu werden. Der neue Bund bringt nichts Neues, wenn es nicht schon im alten Bund vorgegeben war. Die große Neuigkeit nur in einem Aspekt wäre, dass während im Alten Testament, zum Beispiel im alten ersten Bund, der Geist Gottes zeitweilig auf Leute kommen konnte, auch wieder entzogen werden konnte, hat das Neue Testament die klare Ansage in Johannes 14, er kommt auf euch und bleibt bei euch ewiglich. Die bleibende Gegenwart des Heiligen Geistes, das Innewohnen, findest du im Alten Testament nur ganz sporadisch angedeutet. In Josef war ein anderer Geist. Und das eine oder andere findest du auch, dass er mal ab und zu, aber ganz selten gesagt hat, der Geist ist in einem Menschen. Sondern in der Regel ist im Alten Testament der Geist auf einem Menschen. Befähigt zu bestimmten Aufgaben, Oholia, Bazale, nicht, Bauweise der Stiftshütte. Der Geist wird gegeben für Funktionen, für König, Priester, Prophet. Im Neuen Testament wird er jeden Gläubigen gegeben und er kommt, nimmt Wohnung und bleibt. Das ist zum Beispiel einer der ganz großen Unterschiede. Das heißt, es gibt diese Bewegung, was im Alten Testament schon erklärt und offenbart wurde, das wird im Neuen Testament nicht mehr stereotyp wiederholt, es wird vorausgesetzt und dann geht eben diese Bewegung weiter. Jesus Christus im Fokus und Juden, die an Messias Jeschua glauben, Heiden, die an Jesus Christus glauben, das kommt jetzt zusammen. Während ein Teil Israels zunächst einmal beiseite gesetzt ist, hat ein anderer ins Heil hineingefunden und die sind zusammen mit den Gläubigen aus den Heiden, machen die miteinander die Gemeinde aus, das neue Israel, egal welchen Begriff man. Ich möchte ein paar Linien zeigen, weil die Überschrift geheißen hat, im Alten Testament werden die wesentlichen Lehren schon einmal vorbereitet, die wesentlichen Inhalte. Und ich möchte etwas zeigen, das ist nicht immer geläufig. Wenn ich das Neue Testament anschaue, diese Frage, was ist eigentlich das Ziel aller Dinge? Worum geht es beim Heil? Ich frage Leute gerne.
Die Verherrlichung Gottes.
Zum Beispiel Epheser, Kapitel 1, die Verse 6, 12 und 14. Dass wir etwas sein sollen, zum Lob seiner Herrlichkeit oder seiner herrlichen Gnade, im Vers 6. Und sonst zweimal etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Und das sollte im Hinterkopf behalten werden, denn bei ganz vielen Christen ist das Ziel des Heils meine Ankunft im Himmel. Und Gott sagt, nee, den Himmel gibt's gratis als Draufgabe. Das Ziel des Heils ist, dass durch mich eine Verherrlichung in dieser Welt geschieht, die ich durch euch in diese Welt tragen werde. Das Ziel ist nicht, dass ihr in den Himmel kommt, sondern das Ziel ist, dass der Himmel durch euch auf die Erde kommt. Und um das wird es heute so ein bisschen gehen, denn das ist so ein ganz massives Ding. Ich gebe euch 6, 7 Bibelstellen, nur das ist Evangelium in der Nussschale, wenn du so willst, da kann man eine ganze Menge erfassen. Wie hat es denn angefangen mit dem Menschen? Also was war der Mensch eigentlich gedacht? 1. Mose 1, 26, 27, Ebenbild. Interessant ist, dass für Ebenbild oder für Bild zwei Worte im Hebräischen verwendet werden. Und das eine Wort ist Zelem und das bedeutet, der Mensch ist gedacht als ein Repräsentant Gottes, als jemand, in dem Gott sich der Welt vorstellt. Der Mensch repräsentiert Gott, das ist Zelem. Und das macht er durch Demut. Und Demut betont den Aspekt der Ähnlichkeit. Zelem, das heißt Vertretung, Repräsentanz. Demut heißt Gott ähnlich sein. In dem Sinn, dass Gott sich in diesem Menschen abbildet, in dem Sinn, dass Gott sich in diesem Menschen spiegelt. Der Mensch eine Reflexion Gottes, ein Spiegel Gottes in dieser Welt. Und das Spannende an dieser Geschichte ist, und das muss ich immer einfügen, nichts ist einfacher als das. Die Leute sagen ja, ach du meine Güte, wir sollen eine Reflexion Gottes sein. Also ja, in meiner Bibel steht ja auch, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Levitikus 19, Vers 2. Und dann haut es den Leuten erstens den Reifen aus dem Gefäß in Matthäus 5, 48. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und die frömmsten Typen rufen sofort nach einem Stift zum Schwärzen der Stelle oder gleich nach einer Schere. Nee, Jesus hat das so gemeint. Aber der Schlüssel zu dem Ganzen ist in all diesen Stellen, indem ihr mir zugewandt lebt, reflektiert ihr mich so wie ein Spiegel das Bild dessen wiedergibt, auf den er ausgerichtet ist. Und jetzt kommt's. Ein Spiegel reflektiert zwangsläufig. Der Spiegel kann dich nicht anschauen und dein Bild nicht wiedergeben. Er muss das förmlich machen. Und er macht es völlig mühelos. Schon mal aufgefallen? Ich habe noch nie einen gestressten Spiegel gesehen. Noch nie einen Spiegel gesehen, der sich abgekrampft hat, jetzt etwas zu sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Nee, sagt Gott, ganz einfach. Du bist auf mich ausgerichtet und in dem Moment beginnst du, mein Bild in diese Welt hineinzustrahlen. Das war der Anfang. So war es gemeint. Das war der Urgedanke. 1. Mose 2, Vers 7 geht der Sache weiter nach, dass vom Menschen gesagt wird, dass für seine Nefesh die Seele, diese dürstende Seite an mir, dieses Verlangende an mir, diese Nefesh, Hals, Kehle, Gurgel, Schlund, den Odem Gottes bekommt. Neshama steht hier im Hebräischen. Da heißt es ganz schlicht und einfach.
Ist das nicht Ruach?
Nein, eben nicht. Das ist interessant. Wenn wir lesen von Odem und Geist und denken, da müsste Ruach stehen. Nein, es steht Neshama hier. Ich sage gleich was dazu. Ich lese uns den Vers. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens, Neshamachaya, den Odem des Lebens in seine Nase. So, damit ist etwas gegeben und dann sagt der Text, so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das heißt, der Mensch wird Mensch durch die Lebensmitteilung Gottes. Der Mensch wird Mensch dadurch, dass Gott mit seinem Geist Wohnung nimmt im Menschen. Denn Neshama und Ruach werden synonym für den Geist Gottes verwendet und tauchen in einer ganzen Reihe von Parallelismus, vor allem beim Hiob und sonst wo, als hebräischer Parallelismus nebeneinander auf. Ruach und Neshama werden zum Teil auch austauschbar verwendet. Der Unterschied, den man da beobachten kann, ist, bei Ruach darf man mehr an Bewegung, Dynamik, Kraft, Wind, das Wehende, den Sturm denken. Neshama ist das Belebende. Ruach ist Bewegung. Ist ja auch hauptsächlich ein Wetterphänomen an vielen Stellen. Sturm, Wind, Wehender. Neshama ist das Belebende, das, was mich im Innersten belebt und erfüllt. So sagt Gott. Was macht einen Menschen eigentlich zum Menschen? Es ist sehr einfach. Mein Odem, mein Lebensatem, mein Geist. Und dann sagt Gott, diese Ordnung, an die habe ich euch hineingestellt, ich gönne sie euch von Herzen, aber ihr müsst aufpassen, es ist eine Ordnung, die ihr in Freiheit annehmt. Und das Paradies ist kein goldener Käfig. Und ihr dürft essen von allen Bäumen im Garten. Alles gehört euch. Es ist auch herrlich, nicht? Der Feind wird später kommen und sagen, ach ihr Armen, ihr dürft nicht essen von den Bäumen im Garten. Ne? Dieser ewige Schmutzbuckel und Miesmacher. Gott hat alles verboten. Ne? Und Gott sagt, nein, es ist euch alles. Ihr dürft von jedem Baum nehmen. Ich weiß nicht, was euch da so am meisten liegt. Der Baum, wo die Briefmarkensammlungen dranhängen, der Baum, wo der Strickstrumpf dranhängt, der Baum, wo man Gärtnern lernt, der Baum, vielleicht gibt es ein paar PS in der Schrift, ich weiß ja nicht. Alles gehört euch, freut euch, genießt es. Einen Baum, sagt er, bitte rührt mir nicht an. Und das ist der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Aber passt auf, Erkenntnis heißt nicht Knowledge, sondern Da'at heißt an der Stelle und an anderen Stellen ein Befinden über Gut und Böse. So wie ein Gerichtshof zu einer Erkenntnis kommt, zu einer Entscheidung kommt und sagt, so, wir befinden jetzt nach Anhörung aller Parteien, so ist der Fall. Ein Befinden, ein Entscheiden über Gut und Böse. Und das, Herr Gott, das ist meine Kompetenz. Das ist meine Domäne. Diese Entscheidung habe ich nicht in eure Hand gelegt. Ich sage, was gut und böse ist. Ihr seid mir ebenbildlich, liebe Freunde, aber nie ebenbürtig. Das Original, das kommt von mir. Und die Entscheidung über Gut und Böse liegt in meiner Hand. Allerdings, wenn du finden solltest, dass du mit mir nicht länger leben möchtest, raus möchtest aus diesem Paradies, möchtest raus aus der Gemeinschaft, dann brauchst du nur diese Anmaßung, diese Entscheidung in die eigene Hand zu nehmen, übernehmen. Dann sagst du mir klar, dass du mich nicht mehr länger möchtest. Die Geschichte kommt dann natürlich in 1. Mose 3 zu einem ganz spannenden, traurigen Höhepunkt. Die Geschichte mit der Schlange, ich kann das jetzt wieder sicher nicht aufrollen, nur eines. Schlange im Hebräischen ist auch ein ganz tolles Wort, Nachash. Das ist der Glänzende. Ja, das ist der Glänzende. Der, den wir später als Engel des Lichts kennenlernen. Der Schillernde, der fasziniert. Was man dann noch alles sehen könnte, das ist eine andere Sache. Der dann sehr subtil, sehr verdreht daherkommt. Aber es ist vor allem glänzend. Verlockend, anziehend, der Feind kommt nicht mit einer Fratze. Das ist für psychische Exoten, dass sie den Teufel brauchen mit Schwefeldampf und Pferdefüßen, dass er dann von der Wand steigt. Für die meisten kommt der Feind immer verlockend, schillernd, anziehend. So, und dem gelingt es den Menschen von Gott wegzureißen, von Gott wegzuführen. Und der Mensch glaubt der Lüge des Feindes, glaubt, dass er ohne Gott sein kann, wie Gott. Und dann nimmt das Unheil seinen Lauf. In 1. Mose 5, Vers 3, ich komme auf ein, zwei Texte noch einmal zurück, aber 1. Mose 5, Vers 3, lesen wir dann einen ganz spannenden Vers, der wird selten angesprochen. Da lesen wir, dass Adam 130 Jahre alt war und einen Sohn zeugte. Ihm gleich. Nach seinem Bild. Es steht extra wieder Zelem und Demut in diesem Vers. Das heißt, das, was Adam von da an in die Welt setzt, gleicht jetzt ihm. Und das bedeutet, er trägt den Tod in sich, denn wenn ihr von der Frucht nehmt, werdet ihr des Todes sterben. Und der Tod ist ja nicht der physische Tod, sie leben ja noch weiter. Der Tod ist auch nicht ein emotionaler, seelischer Tod. Adam und Eva können sich noch gewaltig auf den Keks gehen. Es ist nicht die Seele gestorben, es ist nicht der Leib abgegeben worden, sondern der Geist hat sich zurückgezogen. Und da, wo das Leben Gottes war, zieht jetzt der Tod ein. Und diesen Tod reicht Adam von einer Generation zur nächsten weiter. Und so ist das, was er da zeigt, dieser Seth, das ist ihm gleich, nach seinem Bild. Merkt ihr übrigens, die ganze Diktion spielt sich sehr stark in der Frage ab, was ist denn der Mensch? Was war er denn eigentlich gedacht? Was sollte er sein? Nun, er sollte im Bilde Gottes existieren. Die Schuldfrage steht zunächst überhaupt nicht zur Debatte, denn es gab ja noch gar keine Schuld. Die Frage nach dem Bild Gottes ist das große Thema. Geht man einen Schritt zurück, dann merkt man, dass Gott, sobald nachdem das Kind in den Brunnen gefallen war, in 1. Mose 3, Vers 15, und das ist der Anfang einer langen Kette von Verheißungen in der Schrift auf den Messias, ihr kriegt von mir ein paar Bibelstudien mit vielen Bibeltexten, mit Überschriften, ganz knapp abgehandelt, auf Stick allerdings. Ich entfache da keinen Papierkrieg. Aber ihr kriegt von mir Material, wenn ihr das wollt, könnt ihr dem nachgehen oder ihr könnt es auch sein lassen. Aber da, ganz am Anfang schon, sagt Gott, das ist nicht das letzte Wort. Und wir kennen den Vers zu gut. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir, er redet die Schlange an, und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Ihrem Samen, was ja biologisch ein bisschen seltsam ist, denn Frauen haben keinen Samen. Aber, sagt Gott, ich werde etwas tun, die Dinge bleiben nicht, wie sie sind. Es wird eine ewige Feindschaft sein zwischen dir und dem Weib. Du wirst ihr nicht die Erfüllung sein können. Die Sonne Satans, so heißt ein Roman von Georges Bernanos, die Sonne Satans ist ein kaltes Licht, kann nicht erfüllen, kann nicht glücklich machen, kann nie stillen, konnte nur verführen, aber nie erfüllen. Und so setze ich da eine Feindschaft. Und ihr werdet beide einen Nachkommen haben, sagt Gott. Aus der Schlange wird am Ende der Drache, Offenbarung 12, und dieser Drache hat einen Nachkommen, einen Repräsentanten auf dieser Welt in der Gestalt des Antichristus. Offenbarung ist ja im Grunde, Kapitel 12 und 13, nichts anderes als die Vorstellung als einer satanischen Trinität. Der Drache, das Tier vom Land und das Tier aus dem Meer. So, und dann sagt Gott, der Sieg wird teuer. Denn das, was von der Frau kommt, Christus wird sterben siegen, aber siegend sterben. Es wird kein billiger Sieg. Das heißt, es ist von Anfang an gesagt und gesetzt. Wenn ich diese Geschichte umdrehen möchte, die da abgelaufen ist, wo ihr mir weggelaufen seid, wenn ich diese Geschichte umdrehen möchte, wird es nur um den Preis eines Lebens gehen, das gegeben wird. Es wird keine billige Lösung geben. Und da steckt eine Feinheit in 1. Mose 3 drinnen, vielleicht kennt ihr es ja sowieso. Als sie gemerkt hatten, dass sie nackt waren, haben sie sich versteckt und sie haben versucht, sich zu bedecken. Und ich frage Leute, oder ich sage es immer ganz gern so, Religion wird im Paradies schon erfunden. Der Mensch schützt sich mit dem Feigenblatt der Religion vor Gott. Er ahnt im Tiefsten, es stimmt etwas nicht. Und jetzt sucht er sich selbst einen Schutz und einen Schurz, mit dem er sich bedecken kann. Das Feigenblatt der Religion. Religion wird im Paradies erfunden, ein Weg des Menschen, mit dem er sich vor Gott schützen kann. Und da wird die Religion auf diese Art und Weise zur subtilsten Art von Gottlosigkeit. Denn Religion betrügt den Menschen um Gott und Gott um den Menschen. Und Gott sagt, was ist denn los mit euch? Ja, wir fürchten uns, weil wir nackt sind. Wer hat denn gesagt, dass ihr nackt seid? Und so weiter. Was ist denn die Nacktheit? Nee, das hat nichts mit Nudität zu tun. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ein Mensch keine Kleider anhat, sondern nackt heißt die Würde, die ich hatte als Ebenbild Gottes. Diese Schönheit, die auf meinem Leben lag, der Glanz, den ich tragen durfte, die Herrlichkeit, die mich umkleidet hat, das war jetzt weg und jetzt sind sie nackt. Da ging es nicht um die Frage, ob man keine Kleider trägt, sondern die Würde, die Herrlichkeit, Berufung, Bestimmung, das, worum es mich gab, das war jetzt weg und jetzt stehen sie nackt und bloß da und versuchen aus eigener Kraft die Geschichte zu lösen. Und Gott sagt, Bio reicht leider nicht aus. Also ich will mich ja nicht mit den Müsli-Freaks hier anlegen, da. Aber Bio langt nicht. Blut. Denn Gott sagt, ich verschaffe euch, und das macht er dann ja auch, ein Fell. Und ein Fell. Und es geht um nichts Gestricktes. Ich habe extra im Urtext noch einmal nachgeschaut. Das wollte mir jemand unterjubeln, der sagt, na Gott hat ihnen aus Schafwolle ein Kleid gestrickt. Sei ja freilich, und der hat jetzt eine Scheibe, gell? Nein, nein, es ist ein Lammfell. Und das heißt, ein Fell bekomme ich nur, nachdem ein Tier getötet wurde. Und so fängt das im Paradies schon an, ein stellvertretender Tod. Das ist alles im Alten Testament, versteht ihr das? Im Neuen macht Jesus nur den Deckel zu und sagt, alles wird jetzt erfüllt, was von Anfang an gewesen ist. Ein stellvertretender Tod. Und dieser Tod bringt eine Umkleidung, mit der man vor Gott wieder erscheinen kann. Ich will es jetzt nicht überziehen, ob Adam und Eva gläubig geworden sind, das lasse ich jetzt alles mal offen. Aber prinzipiell ist die Sprache gegeben, damit Gott mich anschauen kann. Muss er mich bedecken. Aber sie haben eine Sache ganz klipp und klar in ihrem Leben drinnen gehabt. Sie wussten jetzt, sie sind nackt. Sie hatten das verloren, wofür sie geschaffen waren. Sie hatten die Schönheit verloren, die ihnen ursprünglich beigelegt war. Und wir denken in diesen Dingen immer, immer, immer zu kurz, weil wir nicht auf den Bericht von Paradies zurückgehen und fragen, was war denn am Anfang? Es war Schönheit, es war Würde, es war Herrlichkeit. Wir haben in unserer christlichen Frömmigkeit sehr viele degradierende Menschenbilder. Oft als Wurm, als Geschmeiß und als stinkender Madensack. Auch Luther konnte sich da einiges einfallen lassen. Geschmeiß, kriechendes Zeug und so Kram. Weil wir nie fragen, was war denn da eigentlich am Anfang? Denn, und jetzt kommt die Antwort, das, was am Anfang war, will Gott wiederherstellen, als die Zeit erfüllt war. Galater 4, Vers 4. Was am Anfang war, will er wiederherstellen. Und dann lest ihr Johannes 20, großer Sprung, die Verse 21 und 22, wo Jesus nach der Auferstehung bei den Jüngern erscheint und wo wir merken, er haucht sie an. Ich lese uns den Text genau, schöner Text. Jesus sprach abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an, haucht er sie an. Und wer nur ein bisschen Gespür hat, hört sofort, Genesis 2, Vers 7, der Odem kehrt zurück, der Geist wird wieder gegeben, er gibt wieder in sie, was der Mensch am Anfang hatte, damit sie wieder werden könnten, was sie am Anfang gewesen sind. Und der Knaller ist ja in dieser Sache drinnen, dass er sagt, hallo, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Aha, übrigens, da steht in Johannes 17, Vers 18 noch einmal, kommt zweimal vor, wie so, ihr, meine Jünger, wisst ihr, was ihr seid? Die Verkörperung meines Wesens, meines Lebens in dieser Welt. Ihr seid die Leute, in denen ich mich verleibliche. Und so schicke ich euch in die Welt nach gleicher Kraft, aus gleichem Wesen, aus gleichem Charakter, mit der gleichen Aufgabe. So, und jetzt sagt er, nehmt hin den Heiligen Geist, empfangt den Heiligen Geist. Und wenn ihr die Sünden nachlasst, denen sind sie nachgelassen. Und das Interessante ist, die meisten sagen, aha, hier ist Beichte, Katholiken, ne? Ohne mich lustig zu machen. Andere sagen, ne, hier steht auf keinen Fall Beichte. Ich frage dann, was steht denn hier? Ne? Wissen es auch nicht so recht. Wisst ihr eigentlich, dass es womöglich beim Sündenerlassen gar nicht nur um die Frage geht, eingeschlossen auf jeden Fall, aber nicht ausschließlich, um die Frage geht nach moralischen Vergehen, sondern dass es beim Sündenerlassen darum geht, den Menschen aus einer Zielverfehlung herauszukriegen und die Zielverfehlung nicht mehr Ebenbild sein, das Leben Gottes verloren haben und den Tod in sich tragen, nicht mehr sein, wozu er mich in diese Welt gestellt hat, als sein Spiegel, seine Reflexion. Das ist das Eigentliche, woraus wir frei werden müssen. Die eigentliche Sünde, die vergeben werden muss, ist nicht, wie gesagt, dem alten Mann Spazierstock geklaut und Gummibärchen im Bad gepickt zu haben. Ist auch nicht nett, ich gebe es ja zu. Sondern das eigentliche Problem ist, dass wir herausgerissen werden, herausgeholt werden aus dieser Zielverfehlung, wo unsere ganze Bestimmung den Bach runtergegangen ist. Darum bin ich so ein Fan davon, dass es in der Schrift um mehr geht als ein Kreuz. Weniger geht auch nicht. Aber es geht immer um mehr als ein Kreuz. Und es geht um mehr, als dass man zum Kreuz dann noch das Gesetz hinzukriegt, damit man kreuzbrav wird. Wir lassen die Leute in der Ohnmacht, wir lassen sie in der Schwäche, wir lassen sie mit einem Drittel oder halben Evangelium auf halbem Weg hängen, wenn wir ihnen nicht verkündigen, du bist berufen, wieder zu sein, was du am Anfang warst, mit dem Schatten der Sünde, ich weiß, mit Gebrechlichkeiten, ich weiß, aber doch so, dass Gott sagt, ich bring dir zurück, was ich am Anfang gegeben habe. So, und diese Linie zum Beispiel, die taucht in der Schrift die ganze Zeit auf. In 2. Mose 25, Vers 8, da haben wir die Geschichte mit der Stiftshütte, dass Gott sagt, ihr baut mir ein Heiligtum, denn ich will da bei euch und unter euch wohnen. Ich will in eurer Mitte sein. Ich will da sein. Ich will wirklich gegenwärtig sein. Mit meinem Lichtglanz. Übrigens nur in Klammern für die Eingeweihten. Nirgendwo im Alten Testament steht das Wort Shechina.
Hast du es nicht gefunden?
Nee, steht auch nicht drin. Es ist oft die Rede von der Shechina Glory.
Genau.
Aber das ist eine rabbinische Bildung aus späterer Zeit. Meint das Richtige. Und Shechina heißt dieses Wohnen. Denn Wohnplatz haben, während Herrlichkeit im Hebräischen Kabod ist. Das, was Gewicht hat, das, was leuchtet, was strahlend ist, was unübersehbar sein soll, was unbedingt ernst genommen werden soll. Das ist Herrlichkeit und die kommt sehr häufig vor. Aber nirgendwo Shechina. So, Klammer zu, nur für die Eingeweihten. Hesekiel 11, Vers 19 hat das dann ganz deutlich und dann Hesekiel 36, die Verse 25 und 27, das redet alles von jetzt einem Leben, das sich im Menschen wieder ausbreitet, dass im Menschen Gott wieder Wohnung nimmt. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben, will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes, nicht fleischliches, aber ein fleischendes, ein fühlendes, ein empfindsames, ein belebbares Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten und danach tun. Das ist der Wille Gottes. So will er das haben. Jeremia 31, Vers 33 findest du noch Gleiches. Und dann die Erfüllung in 1. Korinther 3, Vers 16 und 6, Vers 19, wo es darum geht, dass Gott sagt, so, ich möchte euch, dass ihr zur Kenntnis nehmt, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Ihr seid die Behausung Gottes in dieser Welt. Ihr seid die Hütte, die er wieder bezogen hat. Gott hat jetzt wieder einen Aufenthaltsort. Der ist in eurem Leben gegenwärtig. Ich frage Leute manchmal, wenn ich Bergpredigt auslege. Wer hat ein reines Herz? Die Antwort ist ganz einfach. Christus in mir ist das reine Herz. Denn würde Jesus Leute selig preisen, die rein genug sind, edel genug sind, lauter genug sind, keine verdorbenen Gedanken, da ist keiner, auch nicht einer. Aber in dem Maß, wie Christus bei mir einzieht, Psalm 51, Vers 12, hat es auch, schaffe Gott in mir ein reines Herz und einen neuen Geist, gib mir beständig, und das Wort für schaffe ist bei Psalm 51, bara. Das Handeln Gottes, wo etwas Neues ins Leben ruft, das vorher eigentlich noch nicht da war. So, und das ist die schöne Sache. Wenn ich mich frage, was hat denn der Mensch am Anfang verloren? Es war der Charakter und die Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir das verstehen, verstehen wir auch, warum Christus kam. Um wieder in uns zu wohnen, damit sein Charakter, seine Herrlichkeit wieder zum Ausdruck kommen kann und durch in uns und durch den Menschen. Worum geht es beim Heil? Das Ziel des Heils ist, dass Gott sein Ebenbild wieder bekommt und wir wieder sind, was wir am Anfang waren. Ziel des Heils ist nicht, dass wir in den Himmel kommen. Den gibt es als Draufgabe. Ziel des Heils ist, dass durch uns der Himmel auf die Erde kommt. Dass wir etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Und etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit heißt ganz einfach, wer dir begegnet, hat eine Gottesbegegnung. Wer dir begegnet, fängt an, Gott zu loben. Wer dir begegnet, dem fällt es leichter, an Gott zu glauben. Das ist mit unserer Bestimmung gemeint. So war die Sache gedacht. Und erinnert euch an den Spiegel und bitte nicht vergessen. Es geht absolut mühelos. Denn mit Christus in mir ist alles gegeben, was notwendig ist, dass Christus in meinem Leben Gestalt gewinnt und vor der Welt sichtbar wird. Darum ist auch Christus in erster Linie gekommen, um uns wieder an das zu erinnern, was am Anfang war. Christus ist gekommen als ein zweiter Adam. Und dieser zweite Adam sollte wieder sein wie der erste. Ein Mensch, belebt vom Geist Gottes, der dann versucht wird und angefallen wird. Übrigens, ich bin ganz sicher, natürlich, die Versuchung hätte auch ein Scheitern nach sich ziehen können. Es ist keine Versuchung, wenn das Scheitern nicht drinnen ist. Eine Versuchung, in der man nicht scheitern kann, ist eine Scharade. Das ist dummes Zeug. Aber Jesus bewährt sich nach dreimaligem Anlauf in einer Welt, die zur Wüste geworden war, wo der Adam beim ersten Anlauf in einem Paradies fällt. Das heißt, bei Jesus musste der Teufel mehrmals Anlauf nehmen und es mehrfach versuchen. So, das sind die Dinge, wo ich sage, wenn ich diese Linien in der Schrift entdecke, dann beginne ich auch zu begreifen, wofür das Heil eigentlich gut ist. Nochmal, Christus kam, um wieder in uns zu wohnen, damit sein Charakter, seine Herrlichkeit wieder zum Ausdruck kommen kann, in und durch den Menschen. Das ist das Ziel des Heils. Römer 8, Vers 29, der Vers wird morgen sicher mehrfach rauf und runter dekliniert werden. Und es geht nicht um die Frage nach einer Vorherbestimmung an der Stelle, aber das lassen wir jetzt mal weg. Es wird nur ganz klipp und klar gesagt, Gott hat uns dazu bestimmt. Von Anfang an übrigens. Von Anfang an hat er uns dazu bestimmt, dass wir dem Bild des Sohnes gleichgestaltet sein sollen. Das ist die Bestimmung, dem Bild des Sohnes gleichgestaltet. Und das gilt nicht erst in der Ewigkeit, denn da wird es nicht mehr gebraucht, sondern hier auf Erden. Und ich sage diese Dinge deswegen auch so gerne. Wie gesagt, wir haben viele erniedrigende bis entwürdigende Menschenbilder. In frommen Kreisen Natürlich, Fleischverdacht ist immer da. Und das ist leider auch so. Aber wir sind zu fixiert auf diese Dinge und gucken auf das Fleisch wie die Schlange, wie das Kaninchen auf die Schlange. Und prompt tappen wir natürlich rein. Und weil diese Sünde möglich ist, hat man den Menschen immer wieder abgewertet. Ich mag ja keine Sitzungen. Und wenn mir eine Sitzung zu langweilig wird, gehe ich aufs Klo. Naja, man muss... Ach ja, und da war ich bei einer Sitzung bei einer oberen kirchlichen Behörde. Wir mussten vom Schloss aus auch an so oberkirchenrätlichen Sitzungen teilnehmen. Missionsgesellschaft und so. Und dann sitze ich dann endlich auf dem anderen Sitzungsort und sehe da von mir ein Luther-Zitat, das mich bewogen hat, lieber wieder in die Sitzung zurückzukehren. Das war so grauslich. Wo Luther schreibt über den Menschen als hinfällig, als Wurm, als Geschmeiß, als stinkender Madensack. Hing am Klo, ne? Ist ja klar. Ne? Und wir haben so viele solcher Menschenbilder, in denen der Mensch abgewertet und degradiert wird. Natürlich weiß ich um Hinfälligkeit und Vergänglichkeit. Aber ich weigere mich, das als die einzige und Hauptwahrheit über den Menschen anzunehmen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als dich. Und ich frage, wie viel niedriger, sagt Gott, denn? Oh, ganz wenig nur. Nur damit klar ist, der Schöpfer bin ich, du bist das Geschöpf. Aber in dem Moment, wo ich dich geschaffen habe, habe ich dich zu mir auf Augenhöhe erhoben. Ich liebe dich. Schon mal nachgedacht, was das heißt, wenn Gott mir sagt, ich liebe dich. Leute, Liebe ist nur zwischen Gleichen möglich, Verzeihung. Da ist nicht gemeint das Verhältnis von einem Dackel zu einem Fixstern, der unten kläfft und oben blinkt. Liebe ist auf Augenhöhe zwischen Personen. Und Gott sagt, ich liebe doch nicht etwas, das ich im Grunde verachte, weil es so hässlich ist und so verdorben ist und so kaputt ist. Doch, ich weiß um den Schaden, ist schon klar. Aber das eigentliche Ding in meinem Leben ist, ich liebe euch und ich erhebe euch auf Augenhöhe zu mir, dass wir Gemeinschaft haben und dass wir Partnerschaft haben können. Und darum sind diese degradierenden Menschenbilder auch so ein Verhängnis. Nein, Würde. Mit Preis und Ehre hast du ihn gekrönt. Und Psalm 103 hat es auch noch einmal dringend. Gekrönt mit Ehre und Barmherzigkeit. Das tragen wir als krönenden Schmuck vor uns her. Also, Ziel des Heils. Und diese Linie muss man beachten, sonst verläuft man sich in Nebenlinien und bleibt zu früh stehen. Als du gläubig geworden bist, ist vielleicht das menschliche Motiv gewesen, Angst vor der Verdammnis, oder manche haben das ja nicht. Andere war es Schuld, andere war es Einsamkeit, bei anderen eine Lebenskrise, aus denen Gott ihn rausgeholfen hat. Das ist die menschliche Seite und das ist schon in Ordnung so. Mir ist das lausigste Motiv, dass jemand zum Glauben kommt, lieber als gar keins. Aber irgendwann macht Gott in deinem Leben klar, weißt du, warum du gläubig geworden bist? Nicht damit du dein Heil bekommst, sondern dass ich meinen Willen krieg. Um mein Wille, ich will dich wieder haben als Ebenbild. Und du sollst mich wieder spiegeln in dieser Welt. Und du wirst mich vor den Menschen tragen. Das will ich, darum habe ich dich bekehrt. Bei allem, was du dazu beitragen musst, ist eine eigene Verantwortung. Du bist nicht gläubig geworden, weil es nur um dich geht. Das ist unsere narzisstische, anthropozentrische Grundauffassung. Es geht immer nur um uns. Und Gott sagt, es geht überhaupt nicht um dich. Jetzt geht es einmal um mich. Ich will mein Ebenbild zurück. Ich will das wieder haben. So, dann habe ich noch eine Sache. Oh, das. Wer kennt das schon? Dann brauche ich es nicht wiederholen. Es gibt in Genesis 5, ich mag das. Irgendjemand sagt, er ist online, verpiss dich. Ja, ja. Es gibt eine Botschaft der Geschlechtsregister in Genesis 5. Darüber ein bisschen, wer das schon mal gehört hat, es ist ein funny thing. Es ist nicht heilsnotwendig, das zu wissen, aber es ist spannend. Adam heißt, ich gehe nur durch die Namen in diesem Kapitel durch. Adam heißt der Mensch. Seth heißt gesetzt, gegeben oder festgesetzt, berufen. Enosh heißt schwach und sterblich. Das heißt, ein schwacher Mensch, ein sterbliches Menschenkind, die Sterblichkeit. Kenan heißt der Erwerb oder Erwerben, Entschuldigung, fehlt ein R, Sorge und Kummer. Vielleicht hat er Sorgen wegen seines Erwerbtriebs, ich weiß es nicht. Mahalael, der Gag steht drinnen, wie sie den wohl gerufen haben, das war sicher die Stunde, wo der Jodler erfunden. Der gesegnete Gott. Jared kommt als Name vor. Der Niedersteigende, der Herabsteigende. Ich gebe nur die Namensbedeutungen, wie wir sie aus den hebräischen Wurzeln ableiten können. Henoch ist dann der Lehrer, der Eingeweihte oder Einweihung. Methusalem, der Mann des Sprossens, der Mann des Wachstums. Oder der mit dem Speer oder sein Tod bringt und wird bringen. Da ist man in der Etymologie am weitesten auseinander. Da gibt es die verschiedensten Sachen. Lamech ist Überwinder und Kämpfer. Eine andere Deutung sagt, er ist verzweifelt, der Verzweifelte. Noah heißt Trost und Ruhe. Das sind die Namen aus Kapitel 5. So, und jetzt kann man was Interessantes machen. Liest man die Bedeutungen der Namen in diesem Stammbaum nacheinander, findet man in dieser Linie die Botschaft bewahrt und begriffen und von Generation zu Generation weitergegeben. Und mit Noah ist sie auch nicht untergegangen. Die Botschaft: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weib, deinem Nachkommen, ihrem Nachkommen. Der wird dir in die Ferse stechen, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ich bringe eine Erlösung, ich bringe etwas, das den Menschen wieder zurückführt zu mir. Ich schaffe ein Heil, allerdings es braucht Blut, nicht Bio. Und diese Botschaft von dem, was Gott vorhat, setzt sich in diesen Namen fort. Und wenn man diese Namen jetzt liest, von ihrem, es kommt hier nur das vor, was in den Wortbedeutungen überall drinnen war, dann liest man eine einfache Botschaft. Der Mensch, gesetzt zu sterben und zum Kummer, der gesegnete Gott, wird herabsteigen und wird uns lehren, dass sein Tod den Verzweifelten Trost und Ruhe bringt. Das sind nur die Namen. Eine leicht veränderte Formulierung würde so klingen: Der Mensch, dem gesetzt ist Sterblichkeit und der Kummer. Oder der gesetzt ist die Sterblichkeit zu erwerben. Der gesegnete Gott, Mahalalel, wird herabsteigen und lehren, dass der Spross, der Mann mit dem Speer, überwinden wird und Trost und Ruhe bringen wird. Eine Botschaft mitten in einem Geschlechtsregister. Und dann, gebt ihr mir noch 10 Minuten oder was, dann deute ich zumindest etwas an. Ich habe selber nachgegraben und habe dann auch bei Fruchtenbaum nachgeschaut. Ihr kriegt hier jetzt mal Arbeitsblatt, das braucht ihr. Da werden wir uns kurz drin bewegen. Ich habe das aufgeschrieben, denn es ist sehr dicht. Da griffelt man nur sehr stark herum. Ich würde eine Sache noch anmerken wollen, ehe wir heute Abend an griechisches Denken und diese Sachen ein bisschen ansprechen. Und das habe ich entdeckt auch, und dann habe ich es gefunden, dass auch andere Leute da ein bisschen geforscht haben. Viele sind es nicht. Nämlich die Frage nach der Dreieinigkeit, gib mir ein Blatt, nach der Dreieinheit und Dreieinigkeit im Alten Testament. Das ist eine prickelnde Frage, nicht? Für viele Christen ist es klar, es gibt einen Gott in drei Personen, Dreieinigkeit, Dreieinheit, wie man es formuliert. Ich sage einmal der Vollständigkeit halber dazu. Dreieinigkeit ist kein neutestamentlicher Begriff. Es wird nirgendwo so formuliert, aber du findest in dem Neuen Testament allein an die 60 trinitarische Stellen. Man muss nur mal gucken. Bekannte Stellen sind Matthäus 28, 18 bis 20 und so weiter. 2. Korinther 13 hat was drinnen und viele andere. Johannes 14 ist ganz stark. Das heißt, du findest im Neuen Testament das, was man dann als Dreieinigkeit später angesprochen hat. Oder ich sage es einfacher, du findest im Neuen Testament unabweisbar einen Vater, der Gott ist. Einen Sohn, der Gott ist. Und der Geist ist Gott. Das läuft durchs Neue Testament völlig klar hindurch, ist mit Händen zu greifen. Es wird nirgendwo systematisch, theologisch durchreflektiert. Es wird uns nur gesagt, dass es so ist. Und dann kann man fragen, was bedeutet denn das? Dass da ein Vater ist, der einen Sohn hat und der Geist in die Welt eintritt. Oder hereinkommt in die Herzen. Die Frage bei der Dreieinigkeit ist nicht die Frage nach dem Verstehen, sondern die Frage nach der Bedeutung. Und meine einfachste Erklärung ist, Gott ist Liebe. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8. Gott ist Liebe. Liebe hat immer ein Gegenüber. Muss mindestens ich und du sein. Liebe hat immer ein Gegenüber. Das bedeutet, Gott musste dieses Gegenüber jetzt nicht erst im Menschen schaffen. Nicht der Mensch erfüllt ein Bedürfnis Gottes, sondern Gott ist immer Gott in Gemeinschaft. Gott ist kein alleinsamer Gott. Allah, der ist sehr einsam. Da kommt auch keiner hin. Du kommst nicht zu Allah. Es gibt ihn eh nicht, aber dass wir das klar haben. Ne? Aber vom Konzept her, während im in der Schrift uns immer wieder gezeigt wird, Gott ist immer Gott in Gemeinschaft. Da ist immer ein Ich und ein Du, ein Gegenüber und der Vater liebt, der Sohn liebt, den Geist liebt, den Vater. Ein dynamisches Miteinander in Gemeinschaft. Das heißt, die Hintergrundstrahlung des Universums ist Liebe. Liebe ist das erste, vorrangigste, umfassendste, ehe Gott Schöpfer wurde. Ehe er Erhalter der Schöpfung wurde, Gesetzgeber, Richter, Erlöser, Vollender. Vor alledem ist er zuerst ein Liebender gewesen. Gott ist Liebe. Und der Mensch als Schöpfung Gottes ist eine irdische Spiegelung dieses himmlischen Liebesverhältnisses. So ist der Mensch gemeint. Darum Mann und Frau, übrigens auch von Anfang an. Das war ja nur ganz knapp, dass man den Adam da mal kurz schlafen hat lassen und das ging ja relativ früh los. Gott sei Dank ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das ist übrigens das erste Mal, dass Gott von einer Sache sagt, die er selber produziert hat, das ist noch nicht ganz perfekt. Da muss noch was dazukommen. Und so gibt er den Menschen den Partner, die Partnerschaft Mann und Frau. Und Mann und Frau spiegeln einander auf Erden die gleiche himmlische Wirklichkeit, die im Himmel zwischen Vater, Sohn und Geist Realität ist. Das ist der Sinn eigentlich von menschlicher Gemeinschaft. Eine irdische Spiegelung himmlischer Verhältnisse. Gemeinde auf Erden, eine irdische Spiegelung himmlischer Verhältnisse. Und Gemeinden sollten sich das endlich mal auf die Tagesordnung setzen und den ganzen Tinef da mit Glocken und Turm und was ist und Vorhänge und Teppiche und Orgelpfeifen endlich mal zum Müll schmeißen, solange die andere Frage nicht geklärt ist. Was sollen wir auf Erden eigentlich sein? Eine irdische Darstellung. Wandelt würdig eurer himmlischen Berufung. Epheser 4, Vers 1. Ihr habt die Berufung, auf Erden den Himmel darzustellen. Das soll Gemeinde sich einmal überlegen, was das heißt, wie das geht, wie sich das anfühlt. Und alles andere bitte mal zur Seite stellen. Wir haben uns mit Kirche ja etwas einfallen lassen, das ist einigermaßen monströs.
Religion
pur. Kirche ist ja das Wort, das im Neuen Testament überhaupt nicht vorkommt. Es kommt nur dreimal Kyriakos vor, beim Herrn Tag und beim Herrn Mahl. Aber Kirche, Kyriake, kommt im Neuen Testament gar nicht vor. Und ich habe jetzt diese kühne Behauptung aufgestellt, verdorbene Sprache schafft auch verdorbene Gedanken und bringt verdorbene Verhältnisse. Denn wenn wir dauernd über etwas reden in einer Sprache, die gar nicht angemessen ist, brauchen wir uns nicht wundern, dass da irgendein Monstrum rauskommt. Und vielleicht bin ich dazu kritisch, keine Ahnung. Aber ich bin nicht sicher, dass unsere Rituale, unsere Gewänder, unsere Gebäude, unsere Strukturen, unsere Ämter, der ganze Umgang miteinander, ob das das war, was Jesus sich vorgestellt hat. Wenn ich manchmal durch, ich mag es ja auch, schöne Barockkirche, wenn es nicht zu überladen ist, eine schöne Renaissance-Kathedrale. Wenn ich da manchmal durchgehe, dann spüre ich Jesus förmlich an meiner Seite und ich sage, hast du dir das vorgestellt? Und er schüttelt den Kopf. Nein, ich will es nicht sprengen, ist schon okay. Aber mein Herr sagt mir, ich wollte etwas gänzlich anderes. Darum war er auch der einfache Wanderprediger. Der hatte kein Lehrhaus, der hatte keine Kathedrale, der hatte nicht einmal einen Stein, wo er seinen Kopf drauflegen könnte. Und das sollten wir zur Kenntnis nehmen. Unser Herr war kein Kirchenfürst. Aber er war die Abbildung des Himmels auf Erden. Und wer mich sieht, sagt, das sieht den Vater. Und wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ratet mal, was man an euch sehen kann. So, den Vater. Und so weiter. Und diese Dreieinigkeit hat einen Hintergrund in der Liebe, wie gesagt. Und soll das, was im Himmel als Liebe da ist, auf Erden widerspiegeln in uns Menschen. Und das gibt es natürlich nicht erst seit dem Neuen Testament, sondern das war natürlich von Anfang. Gott war immer dreieinig, er ist es nie geworden. Er war es immer. Und dann habe ich mich ein bisschen auf Spurensuche auch gemacht. Wo findet man denn das im Alten Testament? Übrigens, gell? Man muss vom Alten Testament nicht mehr verlangen, als das Neue Testament bietet. Das Neue Testament hat auch keine Systematik. Also bitte nicht vom Alten Testament etwas verlangen, was nicht einmal das Neue Testament bringt. Es ist nicht geordnet. Es ist nicht systematisch. Aber es laufen so viele Fäden zusammen, man kann es sehen. Elohim hat Rainer schon angesprochen, ich gehe auch nicht durch alles hindurch. Und von Fruchtenbaum habe ich ein paar sehr interessante Dinge gefunden, der dann beim Namen Gottes Elohim feststellt im Text, und ihr müsst das einfach durchschauen, die Schriftstellen, dass es bei Elohim sich um die Gottheit handelt, einen Plural Majestatis, aber auch um etwas handelt, das die Götter bezeichnen kann, eine Mehrheit, eine Einheit in einer Mehrheit, eine Pluralität. Das liegt in dem Wort einfach drinnen. Es werden plurale Verben mit Elohim verwendet, plurale Pronomen für Elohim, es gibt plurale Beschreibungen Gottes. Das ist einfach Sprachbestand. Übrigens, die Schriftstellen gelten vor allem für den hebräischen Text. Es kann sein, dass in einer deutschen Übersetzung es nicht so klar rüberkommt. Aber die hebräische Bibel kennt das ganz schlicht dass Gott nicht nur einer ist, sondern dass Gott auch mit sich im Gespräch ist und Gott zu einem anderen redet. Könnt ihr alles wunderschön in den Texten nachlesen. Wer den genauen Aufsatz haben will, in der messianischen Christologie, ist im Anhang hinten ein sehr guter Artikel von Fruchtenbaum über Dreieinigkeit im Alten Testament drin. Ganz hervorragend. Schema Israel, das vorletzte unten. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Unser Gott steht im Hebräischen im Plural und für allein steht Hebräisch Echad. Und Echad heißt ein einiger Gott. Echad heißt einig, nicht Einzelner. Für Einzelner hat das Hebräische ein anderes Wort, nämlich Yachid. Also wenn ein Einzelnes gemeint ist, steht im Hebräischen Yachid, während hier aber Echad steht. Und Echad wird im Alten Testament verwendet, wenn eine Einheit von mehreren ausgesagt werden soll. Und ich habe ein paar Beispiele hier drin. 1. Mose 1, Vers 5, aus Abend und Morgen wird Echad Tag, ein Tag. Adam und Eva werden ein Fleisch. Echad, interessant. Zwei, die eins sind und doch unterschieden werden können. Hesekiel 37, 17. Zwei Holzstücke werden zusammengefügt, dass sie eines werden. Und dann hast du andere Texte, Yachid, wo wirklich ein Einzelner gemeint ist. Aber das lässt sich ganz genau unterscheiden und abgrenzen. Also, Gott als eine Drei-Einheit. Es gibt noch viel mehr zu dem Thema. Ich werde euch wahrscheinlich auch mein vorläufiges Arbeitsmanuskript da drauf geben. Das ist eine Ansammlung von vielen, vielen Gedanken. Ihr merkt, ich spreche relativ frei und halte keine Vorlesungen. Aber da steht so einiges an Klartext drin. Wer das will, kann da weiter drin forschen. Ein letztes wunderschönes, und darum dieses Bild. Der aaronitische Segen ist nämlich dreigliedrig. Und der Kohen, ja, dreigliedrig, ein Dreieck. Ah, ja. Zwei Hände, die werden so übereinander gelegt, dass sie ein Dreieck bilden, denn der aaronitische Segen ist dreigliedrig. Der Herr segne dich und behüte dich, der Vater. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig. Das zugewandte Angesicht Gottes im Sohn. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Der Friede, den der Heilige Geist ins Herz bringt. Dreigliedrig. So, das wäre mal das eine. So sagen messianische Juden das übrigens. Und dann liegt in diesem Segen die Rechte über der Linken. Die Rechte steht für Dien, Gericht. Die Linke steht für Chesed, Güte und Huld. Und man weiß, Gesetz, Gericht ist notwendig, damit nicht Anarchie ausbricht. Aber Gnade, Huld, Zuwendung, Güte ist auch da und liegt drüber, behält die Oberhand. Herrlich. Die haben sich bei allem was gedacht. Und dann sind die Finger noch gespreizt. Die Finger sind gespreizt. Und dann habe ich sogar eine Synagoge gefunden, wo man dann sehen kann, wie durch die gespreizten Finger ein Segensstrahl durchfließt, ein Licht von oben, sodass deutlich wird, der Priester ist nicht der, der den Segen gibt, sondern er ist nur durchlässig für den Segen Gottes, den er empfängt und den er den Leuten weitersagen darf. Und das ist eine ganz schöne Art und Weise, und das mache ich öfters auch, dass ich bei Seminaren und Gemeinden, dass auch die Leute unter diesen Segen stelle, vielleicht machen wir es dann heute Abend, aber dieser aaronitische Segen, wo Dreieinheit angesprochen ist, denn der Segen ist dreigliedrig. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.